Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich hoste das hier mit großer Neugier und viel Liebe seit 2018. Und heute sind wir im dritten Special vom Leipzig Lauscht Podcast Festival. Dort durfte ich Sebastian Krämer interviewen auf der großen Stage am Samstagabend. Wir waren sogar Headliner und es geht um das Thema Podcasting selbstverständlich. Sebastian macht auch einen Podcast und zwar arbeitet er bei Merck in Darmstadt als Inklusionsbeauftragter, hat dazu einen Podcast ins Leben gerufen und wir sprechen natürlich auch über Arbeit und Inklusion, über Gerechtigkeit, über Fairness. Und das macht er uns heute auf, diese Welt. Wir schauen aber auch in den großen Konzern Merck rein, eine der großen deutschen Erfolgsgeschichten in unserer Wirtschaft. Viel Spaß mit diesem Live-Podcast heute und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder.
New Work Chat Werbung.
Dieser Podcast wird präsentiert von Open Up, der All-in-One-Plattform für mentales Wohlbefinden. Auch eure Company sollte sich um das Thema kümmern, vielleicht seid ihr schon dran. Ansonsten schaut euch das gerne mal an auf openup.de/unternehmen. Es gibt die Möglichkeit, die Plattform mal kennenzulernen. Dort haben also eure Mitarbeitenden alle Möglichkeiten, sich schlau zu machen, wie sie ihre mentale Gesundheit verbessern können. Es gibt Sitzungen mit PsychologInnen, es gibt die Möglichkeit, Kurse zu besuchen und darüber hinaus gibt es extrem viel hochwertigen Content. Mental Health, eines der wichtigsten Themen der nächsten Jahre, wenn wir über die neue Arbeitswelt sprechen. Schaut euch das bitte unbedingt mal an.
Werbung Ende.
30 Jahre jung, habe selbst ein Podcast-Format im Unternehmen etabliert. Da geht es um das Thema Inklusion. Wer hätte es geahnt? Und genau, der Matthias hat mich da das entdeckt und hat mich gefragt, ob ich hierher kommen will. Ja, und jetzt sitze ich hier, ganz spontan.
Sehr gut. Ja, mein Name ist Gabriel Rath. Ich komme aus Rostock oben, mache den New Work Chat Podcast. Es geht also um die neue Arbeitswelt und mit Arbeit hat ja viel zu tun. Und genau, mache den seit 6 Jahren, freue mich heute auch hier auf dem wunderschönen Leipzig Lauscht Podcast Festival zu sein und dass ich mit dir jetzt Podcast aufnehmen kann, Sebastian. Genau, wir starten auch direkt durch. Bei mir ist es so, bei meinem Podcast, ich habe ja 3 Töchter und meine mittlere Tochter, die Mathilda, die ist 11 Jahre alt und die spricht das Intro ein. Und im Gegenzug dürfen meine Gäste ihr erklären, was sie so machen. Was willst du ihr sagen? Was machst denn du eigentlich so?
Meinst du jetzt beruflich?
Das kannst du natürlich beantworten, wie du willst, aber da wir mehr über Arbeit sprechen, kannst du das natürlich gern so.
Okay, was mache ich? Ich mache eigentlich alles und nichts. Also in meinem Beruf als Inklusionsbeauftragter ist es vor allen Dingen erstmal so, ich vertrete das Unternehmen nach außen gegenüber sämtlichen Ansprechpartnern, den ganzen Behörden, die wir haben in Deutschland. Aber natürlich auch Ansprechpartner für Führungskräfte, für Mitarbeiter, bei Fragen. Ich berate, ich bin beim betrieblichen Eingliederungsmanagement dabei, bei längerer Krankheit, Abwesenheit, gerade in dem Bereich ist das natürlich häufiger mal der Fall, aber auch vom Recruiting angefangen und auch davor schon das Unternehmen nach außen zu vertreten und zu zeigen, wir leben dieses Thema, wir haben das nicht nur als Label irgendwo kleben, sondern Inklusion ist uns wichtig und zwar von Anfang bis zum Ende des Arbeitslebenszykluses.
Ja, was würdest du dir sagen, was ist das Coole an deinem Job?
Kraft irgendwo in der Nähe der Geschäftsführung und das dann alles zusammenzubringen und die überall abzuholen, da wo sie gerade stehen, das ist immer ganz spannend.
Genau, hier geht's ja in diesem Podcast um New Work. Viele können es ja auch gar nicht mehr hören, diesen ganzen Begriff New Work. Was soll das sein? Die Tagesschau hat irgendwann mal drüber berichtet, so mitten in der Pandemie war das. Da stand dann so, New Work ist Home Office. Ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr dran. Dann hat irgendwann die Apothekenumschau sogar darüber berichtet mit einer Titelstory. Hast du das gesehen?
Nee, habe ich nicht.
Ja, ich habe das auf LinkedIn gesehen und bin dann sofort zur Apotheke hin und wollte mir die noch, aber es war natürlich schon längst vergriffen. Genau, aber dieser Begriff New Work, der hat natürlich schon damit zu tun, dass wir irgendwie eine menschenfreundlichere Arbeitswelt kreieren wollen. Denn wir sehen immer wieder, eigentlich Jahr für Jahr, dass ein großer Anteil der Menschen in der Arbeitswelt gar nicht so happy ist mit dem, was sie so tun. Das hat natürlich viele Gründe. Das hat ganz viele Gründe auch im Außen, aber natürlich auch im Inneren. Und es geht aber schon auch darum, dass es eine gerechtere Arbeitswelt wird, mit auch einer Chancengleichheit und mit einer Teilhabe, also auch einem Thema, was dich sehr beschäftigt, woran du sehr, sehr nah dran bist. Vielleicht kannst du uns mal am Anfang erzählen, wie so eigentlich dein Einstieg in die Arbeitswelt aussah. Wie hast denn du die kennengelernt?
Einstieg in die Arbeitswelt, das war, als ich zarte 17 war, da habe ich als Auszubildender angefangen, ganz klassisch. Ich habe eine Ausbildung zum Biologielaboranten gemacht und genau, Einstieg war dann 2013 nach Abschluss der Ausbildung sozusagen, bin im Unternehmen geblieben, habe dann unterschiedliche Stationen abgelaufen und in der Zeit hat sich natürlich viel getan, gerade was Digitalisierung angeht. Wenn ich überlege, mit was für einem Handy ich in die Ausbildung gestartet bin und mittlerweile, wie die Handys funktionieren und was die alles können. Und ich hatte noch so ein Nokia-Klapp-Handy.
So ein Knochen.
Ja, ja. Snake, ja. Das war mein Spiel früher.
Aber der Akku hielt.
Der Akku, ja. Der ich glaube ich, immer noch halb voll.
Gibt ja mittlerweile auch wieder Leute, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, die sich wieder diese Nokia-Geräte holen, weil sie auch sagen, ich will gar nicht so viele Ablenkungen haben. Ich will gar nicht, dass das Ding so viel kann. Und natürlich, das Ding hält dann auch ein bisschen länger.
Definitiv. Weil man ja weniger mitmacht, mehr als telefonieren und SMS schreiben. Aber ja, ne, das war natürlich eine ganz andere Zeit und Homeoffice ging dann bei Merck zumindest irgendwann 2014 bis 2018 so in den Zeitraum, da ist ganz, ganz viel passiert, auch mit Einführung verschiedenster Tools, ja, ob das Teams war, also am Anfang waren wir noch bei Skype, dann sind wir zu Teams gewechselt.
Skype hat jetzt auch den Dienst komplett eingestellt, habe ich gehört, ne?
Ja, ja. Ja,
also okay. Hat sich viel getan.
Ja, das war auch mein erstes privates nein, das stimmt nicht. ITQ war mein erstes
Video-Tool. Wir erinnern uns an die Töne, wenn die neue Message kam. Ja, ja, wir hören es ja schon im Publikum. Merck ist ja auch einer der beliebtesten Arbeitgeber. Ne? Ich habe es gerade nochmal in der langen Vorbereitung, die ich ja hatte, einen halben Tag, habe ich es gerade nochmal nachgelesen. Auf Platz 9 in den Rankings der beliebtesten Arbeitgeber. Vielleicht kannst du uns Merck mal ganz kurz vorstellen. Das ist ja ein sehr, sehr großes Unternehmen mit Sitz in Darmstadt. Ich habe da ja mal studiert vor Ewigkeiten. Ich bin da immer vorbeigefahren. Ne? Man ist da mit der Bahn.
Führt fast kein Weg dran vorbei. Ja, ja, genau. Ja, Merck ist ein mittlerweile weltweit agierendes, also global agierendes Unternehmen mit insgesamt 63.000 Mitarbeitern. Wir sind dreiteilig aufgestellt. Wir machen also Healthcare, Pharma. Wir machen Electronics, vor allen Dingen Spezialchemie für die Elektroindustrie und wir machen Life Science, also Laborausstattung und Wasseraufbereitungsanlagen. Sehr spezielle Felder, sehr unterschiedliche Felder, was aber den Charme hat, dass wenn mal in einer Sparte irgendwo es ein bisschen strauchelt, dann fangen die anderen beiden Sparten das ab. Ja, es war eine ganze Zeit lang Electronics, was gestrauchelt hat. Jetzt ist es gerade mal wieder Life Science, aber die anderen beiden sind dann immer ganz gut gelaufen und von daher, ja, können wir uns, glaube ich, insgesamt nicht beschweren, was jetzt die Auftragslage angeht.
Und wie ist es innen, im Unternehmen selbst?
Ja, im Unternehmen.
Butter bei die Fische.
Butter bei die Fische, ja. Wie das in so einem Großunternehmen ist, man hat sehr viele Vorteile, weil man kann als Laborant irgendwann auch bei der Personalabteilung als Inklusionsbeauftragter arbeiten. Es hat natürlich auch Nachteile, weil man ist irgendwo ein Stück weit anonym. Ne? Also da hängt es wirklich davon ab, was der direkte Vorgesetzte, die direkte Führungskraft, was die für eine Kultur lebt und wie die das Team zusammenhält und was die für Aktionen fährt, damit das Team bei der Stange bleibt. Das ist total unterschiedlich, je nachdem, wo man im Unternehmen ist. Aber insgesamt glaube ich, hat das Ganze immer noch, man muss dazu sagen, Merck ist ein Familienunternehmen, eines der ältesten Familienunternehmen mit 356 Jahren, 57 dieses Jahr. Und das spürt man immer noch ein bisschen. Also ja, wir sind ein Großkonzern, aber man fühlt sich trotzdem immer noch als Teil einer ja etwas größeren Familie. Ja,
ja. Genau. Und dann hast du irgendwann diesen Job bekommen, Inklusionsbeauftragter, und machst ja auch ausschließlich das bei Merck. Das ist aber ja eine Rolle oder eine Aufgabe, die Unternehmen grundsätzlich erledigen müssen, soweit ich weiß. Ja, aber nicht überall ist es so, dass die Leute auch fulltime drauf sind.
Genau, das hängt so ein Stück weit davon ab, wie viele Menschen arbeiten eigentlich im Unternehmen. Grundsätzlich müsste jede einzelne Gesellschaft auch bei Merck einen eigenen Inklusionsbeauftragten haben. Auch das erfüllen wir in Anführungsstrichen. Also wir haben jetzt nicht für jede Gesellschaft einen eigenen. Ich bin für ganz Deutschland zuständig. Das sind ungefähr 14.000 Mitarbeiter. Ungefähr 700 Schwerbehinderte. Entschuldigung. Und ja, genau, also ne, die kleinere Unternehmen, mittelständische Unternehmen, da übernimmt diese Funktion meistens die, der Geschäftsführer, ohne dass er vielleicht genau weiß. Aber es ist gesetzlich vorgeschrieben, eine gesetzliche Funktion. Und ich habe das große Glück, ich arbeite zwar zentral in Darmstadt im Headquarter mit vielen Mitarbeitern, deswegen ist mein Tag auch gut ausgelastet. Ich arbeite aber auch noch in einem globalen Team. Das heißt, ich kriege auch mit, was global so passiert in dem Thema Inklusion. Ich weiß aber auch, was mit Diversity so los ist. Und die Aktionen unterstütze ich natürlich auch, weil wir die Inklusion als Teil von Diversity sehen.
Ja. Jetzt haben sich mittlerweile viele Unternehmen auf den Weg gemacht. Man sieht dann auch bei LinkedIn immer, die Logos werden dann irgendwann eingefärbt. An gewissen Tagen, wenn das auch alle anderen machen.
Dürfen wir tatsächlich nicht. Wir haben eine ganz klare, festgelegte Farbauswahl.
Ja, aber man hat manchmal schon so, ich will nicht sagen den Zweifel, aber man fragt sich manchmal, ob das auch so ein Diversity-Washing fast schon ist und was da so dran ist. Wie sah denn die Zeit aus, als du diesen Job übernommen hast, quasi auch als Inklusionsbeauftragter, um erstmal zu sagen, okay, lass uns das Thema Diversity jetzt mal wirklich ernst nehmen. Wahrscheinlich hast du dir erstmal angeschaut, was alles passiert.
Also es war total spannend, 2022, seit Januar 22 bin ich in der Funktion, das heißt, das waren so die Ausläufer von Corona, ja, mein Vorgänger ist leider verstorben, ganz plötzlich, deswegen war da auch keine Übergabe in irgendeiner Art und Weise möglich. Ich musste mir also erstmal alles zusammensuchen, was ist gelaufen, was lief gut, was lief schlecht. Habe die Kontakte gesucht, erstmal meine Stakeholder wieder eingesammelt und gefragt, was denen eigentlich auch wichtig ist für das Thema. Und dadurch, dass es ja eine recht große Organisation bei uns ist, also es beschäftigen sich bei uns ungefähr 40 Leute mit dem Thema DE&I, also Diversity, Equity and Inclusion, war das jetzt nicht so, dass ich bei Null anfangen musste. Ich hatte also ein größeres Team, was mich da unterstützt hat. Und seitdem, ja, hat sich das Thema Inklusion in Deutschland auch wieder so gut eingegroovt, sag ich mal.
Jetzt hat sich die Arbeitswelt ja in den letzten Jahren extrem verändert. Einerseits durch die Digitalisierung, dezentrales Arbeiten, orts- und zeitunabhängig ist möglich. Dann hatten wir die Pandemie mit Remote Work, das ganz neu kam. Übers Homeoffice wird heute noch diskutiert. Wie hat euch dieser Wandel bemerkt beschäftigt und hat euch das, was dein Thema auch angeht, eher geholfen? Weil Homeoffice natürlich auch Vorteile hat.
Ich sag mal so, Corona hatte viele Nachteile.
Auf jeden Fall.
Auf der anderen Seite hat es aber auch einen richtigen, regelrechten Push gegeben, was dieses Thema Homeoffice angeht. Bei mir war es so, aufgrund meiner Vorerkrankung, durch meine Skoliose, habe ich ein verringertes Lungenvolumen, dann noch Asthma. Und dann haben die alle gesagt, um Gottes Willen, Corona, wir wissen nicht, was das ist, alles Teufelszeug, bleib bitte zu Hause. So, und ich musste von 100% vor Ort auf einmal 100% im Homeoffice sein, was mich für die Herausforderung gestellt hat. Ich brauchte erstmal eine Ausstattung, ja, also habe ich Amazon befeuert und mir erstmal eine Ausstattung gekauft, weil ich durfte ja auch nicht mehr in die Läden, ja, so oder wollte nicht mehr in die Läden. Ja. So, naja, auf jeden Fall. Aber das war jetzt so die eigene persönliche Erfahrung und insgesamt hat es beim Unternehmen dazu geführt, dass man viel, viel offener für das Thema Homeoffice geworden ist, auch für Berufsgruppen, wo man vielleicht am Anfang gar nicht drüber nachgedacht hat. Laboranten zum Beispiel. Wurde früher gesagt, naja, was soll der Laborant zu Hause machen? Aber es gibt viele Tätigkeiten, die zu Hause gehen. Ein Laborbericht schreiben, Protokoll schreiben, irgendwelche Berichte schreiben oder abtippen, irgendwelche Ergebnisse in Excel-Tabellen auswerten, Diagramm erstellen, was weiß ich. Und wir hatten, Gott sei Dank, uns relativ früh mit dem Thema schon auseinandergesetzt. Auch unsere Mitbestimmung hat sich sehr stark damit auseinandergesetzt. Und wir hatten eine Betriebsvereinbarung, die gesagt hat, sobald ein Job zu 20% Homeoffice-fähig ist, muss dem Mitarbeiter das auch angeboten werden. So. Und das wurde jetzt immer ausgeweitet und mittlerweile ist es so, dass die Teams, jedes Team, also die kleinste Einheit im Unternehmen für sich jeder entscheiden kann, wie die das umsetzen. Also machen die drei Tage vor Ort, zwei Tage zu Hause, machen die das genau andersrum oder einfach so, wie es einfach passt, also ganz nach den eigenen Bedarfen.
Finde ich ja auch, ist die beste Lösung, wenn das die Teams entscheiden können.
Definitiv,
aber sie müssen natürlich auch dafür sorgen, dass sie am Ende erfolgreich arbeiten können.
Genau. Und das ist jetzt die große Herausforderung auch zum Thema Inklusion vielleicht jetzt. Ja, Homeoffice hat viele Vorteile, weil ich kann mir da zu Hause natürlich viel einrichten und meinen Arbeitsplatz so gestalten, dass es auf mich persönlich passt. Aber, und das ist halt die Kehrtseite, ich verliere irgendwo den Kontakt zum eigenen Team, auch zum Unternehmen. Und wir haben ja jetzt nicht nur Homeoffice, wenn wir über New Work reden, dann reden wir ja über neue Büroformen, neue Gebäudeformen. Wir haben mittlerweile Gebäude, wo man sich früh über eine App einbuchen muss an einen Arbeitsplatz und dann geht man da hin und wenn man Glück hat, waren noch drei weitere Plätze frei, dann trifft man noch sein Team. So, was mache ich mit den Leuten, die Hilfsmittel haben, die, keine Ahnung, als Sehbehinderte oder als blinde Menschen eine Breitseile brauchen oder besondere Ausstattung, irgendwelche Softwarelösungen. Gut, das geht vielleicht noch, weil es auf dem Laptop direkt installiert ist, aber was mache ich mit jemandem, der einen besonderen Stuhl, einen besonderen Tisch etc. braucht? Jetzt haben wir das vielleicht alles im Erdgeschoss. Der Mitarbeiter hat auch seinen festen Platz, aber das restliche Team sitzt im 5. OG. Auch nicht optimal. Und darauf gibt es auch noch keine Antwort von Seiten der Behörden, die im Zweifel ja solche Hilfsmittel auch finanzieren. Ja. Merck ist so groß, dass die sagen, naja gut, wenn es halt sein muss, dann bezahlen wir das alles selbst. Ja. Das ist auch kein Thema jetzt, aber ist trotzdem nicht optimal. Ja.
Vielleicht kannst du uns auch noch mal ein bisschen erklären, was Inklusion ganz praktisch eigentlich alles bedeutet, in welche Facetten das alles gehen kann. Ich glaube, jeder von uns, die wir zuhören, hat irgendwie eine Vorstellung und eine Verbindung damit oder vielleicht eine Erfahrung gemacht. Aber das ist ja ein Thema, das in extrem viele Bereiche geht. Es geht ja bis zur Website, bis zur einfachen Sprache, bis natürlich Arbeitsplatzgestaltung. Also es sind ja unfassbar viele Themen damit verbunden.
Nicht allein dieses Thema Behinderung, Schwerbehinderung ist. Wir haben da 20% der Behinderungen, die sichtbar sind, 80% sind also unsichtbar. Die meisten Behinderungen treten tatsächlich erst auf im Laufe des Arbeitslebens, also von 16 bis 65 treten 80% der Behinderungen auf, nur 3% sind angeboren. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, wenn man dreht an dem Rädchen und hat alle erreicht, auch wenn das schön wäre. Viele denken ja auch, wenn sie an Inklusion, Menschen mit Behinderung, erstmal an den Rollstuhlfahrer, an vielleicht noch an einen Blinden, vielleicht noch an einen Kleinwüchsigen, aber dann hört es schon fast auf. Das Thema Neurodiversity stellt uns vor große Herausforderungen, weil da auch, also auch Autisten zum Beispiel sind ja nicht alle gleich, sondern da gibt's da auch noch ganz, ganz unterschiedliche Formen in diesem Autismus-Spektrum. Und wir versuchen ganz, ganz viele kleine Zahnrädchen zu drehen, um das große Ganze irgendwie so zu formen, dass es am Ende passt. Ich habe ja jetzt eben schon gesagt, so ein bisschen diesen Arbeitslebenszyklus von Anfang an im Auge behalten. Ja, also wir gucken, dass wir schon bevor die Menschen zu uns kommen, merken, okay, wir sind offener dafür, dass sie sich öffnen für uns, wenn sie sich bewerben, dass sie angeben, dass sie eine Schwerbehinderung haben. Warum? Weil wir dann am besten auf sie reagieren können und auch sagen können, das kriegen wir in unseren Arbeitsalltag integriert mit Hilfsmitteln, mit Umbauten etc. Ja, wir müssen ja auch auf die zukünftigen Kolleginnen und Kollegen eingehen, wenn sie besondere Bedarfe im Vorstellungsgespräch haben und so weiter. Also wir versuchen vorher schon so aufzutreten als Unternehmen, dass sie uns vertrauen. War der erste Schritt. Im Recruiting, wir haben unsere Kolleginnen und Kollegen im Recruiting so geschult und sensibilisiert, dass die eben genau solche Fakten wissen. Also dass es eben nicht nur den Rollifahrer gibt, sondern ganz, ganz unterschiedliche Sachen, dass grundsätzlich jeder Job von einem Mensch mit Behinderung auszuführen ist, also ausgeübt werden kann. Weil wir können halt nicht sagen, Produktion geht nicht, Labor geht, Büro geht sowieso. Und ne, also so einfach ist es leider nicht. Und auch das erstmal zu sensibilisieren. So. Und wir haben eine ganze Handlungsanweisung geschrieben. Wir haben die Schwerbehindertenvertretung sehr stark mit einverbunden, also Arbeitnehmerorgan sozusagen. Und haben das dann übers Onboarding ins Unternehmen weitergeführt, also auch ein Hilfsmittel. Da muss nicht jeder für sich selbst loslaufen. Wir haben zwei Personen, die nichts anderes machen, als Hilfsmittel zu beantragen für die Menschen, die eben die entsprechenden Bedarfe haben. Und so zieht sich das eigentlich durch den kompletten Prozess durch. Weiterbildung, Fortbildung, Karriere im Unternehmen zu machen. Ne? Also auch diese Prozesse müssen inklusiv sein. Und unser größter Akt war eben auch, die Führungskräfte zu sensibilisieren, zu sagen, wie spreche ich Menschen an, wenn die ersichtlich irgendwas haben oder wenn ich das Gefühl habe, da liegt vielleicht irgendwas vor, wie kann ich da empathisch auf die Menschen eingehen, wie kann ich da versuchen, irgendwie eine Information rauszukitzeln, um eben auf die Bedarfe wirklich einzugehen, weil als Arbeitgeber dürfen wir ja nicht einfach sagen, hier, sag mal, ne, du hast angegeben, du hast eine Schwerbehinderung, was hast du denn? Das dürfen wir nicht, zu guten Recht. Aber wir müssen natürlich trotzdem wissen, wie man am besten, ja, sag ich mal, die Arbeitnehmer unterstützen kann.
An die Schule, an die meine beiden großen Töchter gehen, da hatten wir den Raoul Krauthausen einmal zu Gast, der auch über Inklusion sprach und der dann so erzählte, dass er immer schon auch damit konfrontiert war, dass gesagt wurde, naja, du musst doch an eine andere Schule, eine Schule für Behinderte, oder du kannst ja später in der Werkstatt arbeiten. Und er hat immer gesagt, nee, ich habe vielleicht eine Behinderung, aber ich kann lernen, damit umzugehen, und ihr könnt lernen, mit mir umzugehen, und wir gemeinsam schaffen das schon. Und so hat es dann die Schule, hat sich dann auch auf den Weg gemacht und hat gesagt, wir integrieren und inkludieren Kinder mit Behinderung, was auch bis heute so passiert. Was aber auch ehrlicherweise dazu geführt hat, dass auch Eltern gesagt haben, wir möchten, also wir haben nichts dagegen, aber wir möchten nicht, dass unser Kind in einer Klasse ist, ne, weil dann wird das Kind, wird ja die Klasse aufgehalten, es wird alles langsamer und so weiter und so fort. Und ist es in der Arbeitswelt vielleicht auch manchmal so, dass man natürlich sagt, natürlich wollen wir da irgendwie unterstützen. Aber wenn es dann ganz konkret wird in den Teams, dann kommt es natürlich mal drauf an, darüber wirklich zu sprechen, wie organisieren wir das, wie machen wir das. Gab es da auch so Themen, wo ihr dann wirklich mal ins Gespräch kommen musstet oder wo du auch vielleicht in die Teams gegangen bist?
Das kommt immer wieder vor, dass man einzelne Gespräche mit Führungskräften führen muss. Natürlich lastet auch auf denen ein gewisser Druck, Zeitdruck, die müssen Zahlen präsentieren und so weiter und so fort. Und natürlich ist immer noch so im Hinterkopf, da kommt jemand, der nicht zu 100% einsatzfähig ist im Zweifel, was ja im, sag ich mal, 95% der Fälle einfach nicht stimmt. Vielleicht sogar 99%. Und da, wo es Einbußen gibt, gibt es ja Unterstützungsmöglichkeiten. Wir haben das ein Stück weit so gelöst, dass wir verschiedene Auffangnetze etabliert haben, sodass die einzelnen Bereiche und die einzelnen Führungskräfte nicht auf Kosten oder Herausforderungen sitzen bleiben. Die müssen sich nicht um irgendwelche Umbauten kümmern, das machen andere. Ja, Kosten, die dabei entstehen, weil nicht alles wird ja auch vom Integrationsamt oder Agentur für Arbeit übernommen. Da haben wir einen eigenen Finanztopf und finanzieren das daraus. Und wenn jetzt mal Arbeitszeiten, also keine Ahnung, wir haben einen Mitarbeiter, der kann nicht mehr Vollzeit arbeiten. Wir haben aber eine Betriebsvereinbarung, die einen absichert, dass man über eine gewisse Zeit trotzdem das volle Gehalt bekommt, auch wenn man nicht Vollzeit arbeiten kann. Dann gibt es verschiedene Formen, dass der Mitarbeiter nicht mehr in den Headcount reinfällt. Wichtig für, um vielleicht jemand Neues einzustellen, und B, im Zweifel sogar kostenfrei an die Abteilung entliehen werden kann für eine gewisse Zeit. Und das sind, sage ich mal, so Instrumente, wo wir versuchen, mal ganz unabhängig von irgendwelchen Kosten und Zeitfaktoren den Mensch wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Und das gelingt uns dadurch in fast allen Fällen auch.
Ja, es ist wichtig, darüber zu sprechen, miteinander zu sprechen. Das tut ihr auch in einem Podcast. Das ist ja unser Thema hier bei Leipzig lauscht. Also interessant auch, Podcast in der Unternehmenskommunikation, Podcast nach innen. Und genau um das Thema Inklusion geht's auch bei euch im Podcast. Vielleicht erzählst du uns mal, wie ihr den macht, wie ihr drauf gekommen seid.
Ja, total gerne. Also uns war ja zum einen wichtig, einen neuen Kommunikationskanal aufzubauen. Ja, also wir haben ein Intranet, wie es in fast allen Unternehmen halt vorhanden ist, aber wir haben mittlerweile so viele Seiten, Unterseiten, dass das Thema Inklusion eigentlich, wenn da mal ein Artikel kommt, überhaupt keine Rolle spielt, großartig. Und das war ja nie unser Ziel, sondern wir machen ja wirklich viele Aktionen, aber das geht in den ganzen Wust jeden Tag halt unter. Und dann haben wir gesagt, Mensch, Podcast, das ist gerade voll im Trend, wir machen da was Eigenes. Und am besten einen Podcast, der jetzt nicht irgendwie so über irgendjemanden redet, sondern wir wollten mit den Menschen bei Merck ins Gespräch kommen, damit die einfach mal so ihre alltäglichen Herausforderungen auch erzählen. Das heißt, wir laden Kolleginnen und Kollegen ein, über ihre eigene chronische Erkrankung, Behinderung zu sprechen, über die Herausforderungen im Arbeitsalltag, über positive Erfahrungen bei Merck natürlich auch zu reden, wie die den Weg gegangen sind, damit andere auch ermutigt werden, sich vielleicht A zu öffnen und B zu sagen, ich habe da einen Bedarf und könnt ihr mich dabei unterstützen, diesen Bedarf auch anzuzeigen. Also beim Gang zum Amt zu sagen, ich habe eine Schwerbehinderung, ja, also diese Schwerbehinderung überhaupt zu beantragen, haben viele einen heiden Respekt vor. Auch weil das Thema Schwerbehinderung ja immer noch so stigmatisiert ist. Und also das Thema hatten wir. Wir haben auch externe Kolleginnen und Kollegen eingeladen. Also gerade als wir über das Thema Depression gesprochen haben, immer noch ein sehr sensibles Thema, wo man firmenintern natürlich nicht gerne offen drüber redet. Also einfach weil die Angst
überhaupt haben. So Mental Health. Ja. Ich meine, wir reden viel über das Thema Mental Health, aber wir reden wenig darüber, wie es uns selbst geht.
Ja, ne? Genau. Und deswegen haben wir da jemand Externes eingeladen von der Deutschen Depressionsliga. Solche Podcasts posten wir dann auch nach außen, ja, und da kam dann auch wieder viel Resonanz, dass das eben positiv wahrgenommen wird, ja. Also die Idee war wirklich, wir reden mit den Kolleginnen und Kollegen, nicht über die Kolleginnen und Kollegen und zeigen einfach Wege auf bei Merck.
Stark. Also ich finde das sehr gut. Du hast schon gesagt, einiges kann man auch von außen hören. Das verlinken wir natürlich gerne in den Shownotes. Du bist mit Sicherheit ja auch vernetzt mit anderen Inklusionsbeauftragten anderer Unternehmen. Was berichten die denn so?
Ja, also ich bin auf jeden Fall vernetzt. Ich bin nämlich neben meiner Tätigkeit bei Merck auch noch in einem größeren Verband tätig, im Vorstand vom Unternehmensforum. Das ist ein Verband von mittlerweile über 50 größeren Unternehmen, die sich dem Thema Inklusion in der Wirtschaft eben angenommen haben. Die sagen, das ist wichtig, wir wollen das umsetzen. Und wir bezeichnen uns intern immer so als große Selbsthilfegruppe für Inklusionsbeauftragte, weil wir uns da eben austauschen über Programme, die wir im Unternehmen umgesetzt haben, die wir umsetzen wollten, die gut liefen oder vielleicht auch nicht so gut liefen, vor allen Dingen die nicht so gut liefen, damit andere nicht denselben Fehler vielleicht machen. Und die berichten zu großen Teilen dasselbe. Ja, also wir haben wenig Ausreißer, die irgendwie sagen, bei uns ist alles super und bei uns läuft's, sondern wir haben wirklich viele, die sagen, ja, wir bieten Aktionen an, wir posten unsere Stellen auf speziellen Webseiten zum Beispiel. Es gibt ja ganze
Recruiting-Plattformen
für Menschen mit Behinderung, genau. Myability.jobs, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber es ist die einzig deutschsprachige
Plattform. Kann man ruhig mal Werbung machen, oder? Kann man ruhig mal Werbung für machen, ne? Finde ich auch.
Das ist wirklich eine tolle Plattform. Das ist zum einen Unternehmensberatung, die da dahinter steht für das Thema Inklusion, aber eben auch eine Plattform, wo Menschen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen sich Unternehmen rauspicken können, die wirklich das ernst meinen. Also die bezahlen auch Merck-Poster da stellen und wir bezahlen da ja wirklich Geld, damit Menschen uns A sehen und B sich dann natürlich auch bewerben. Und trotzdem passiert es relativ selten. Ja, also wir haben einen DE&I-Report, den wir nach außen posten. Wir in unserem Geschäftsbericht sind ganz viele Zahlen, Daten, Fakten drin, auch mehrere Statements von CEO und ähnlichen wichtigen Persönlichkeiten von Merck. Wir posten die Stellen da, wir machen Aufrufe in speziellen Foren, wir gehen an Förderschulen und so weiter und so fort. Und trotzdem kommt relativ wenig bei uns an, was Bewerbungen von Menschen mit Behinderung angeht. Hat vielleicht zum einen, sagen wir mal, vielleicht dem geschuldet, dass Merck viele, viele Jahre lang nicht den großen Fachkräftebedarf hatte. Die Fachkräfte kamen einfach, also wir hatten Bewerbungen en masse, ja.
Mittlerweile
das hat sich verändert, auch. Ja, so. Und das ist für Menschen mit Behinderungen gut, dass der Arbeitgebermarkt kein Arbeitgebermarkt mehr ist, sondern ein Arbeitnehmermarkt. Zum anderen ist das aber bei den Großunternehmen, ist dieser Effekt noch nicht angekommen. Also wir verzeichnen noch keine großen Zuwanderungen von Bewerbungen aus dieser Community. Und ich nutzt solche Formate eben auch, um aufzurufen, bewerbt euch bei uns. Auch wenn es vielleicht so aussieht, oh mein Gott, der große Laden, was will der mit mir? Ja, die haben ganz andere Bewerbungen, die nehme ich sowieso nicht. Das stimmt einfach nicht mehr. Also wir brauchen jede Bewerbung und wir freuen uns über jede Bewerbung. Und ja, wenn es da Fragen gibt, also auch direkt, also die meisten Inklusionsbeauftragten sind irgendwo veröffentlicht. Man kann sich auch direkt mit denen unterhalten. Von daher einfach jetzt als Aufruf mal an alle.
Sehr gut. Was ist denn die größte Herausforderung, die du...
Wo wirklich diesen Sinn oder diese Empathie bei Menschen herauszukitzeln. Ja? Also gerade Leute, die noch gar nichts mit dem Thema zu tun hatten, denen ein Gefühl dafür zu geben, warum es so wichtig ist, sich Menschen nochmal ganz genau anzuschauen und nicht nur auf dieses eine Merkmal, und mehr ist es ja nicht, das Thema Behinderung, nicht nur auf dieses eine Merkmal zu schauen. Ja, also das wird dann so groß gemacht, dieses, oh mein Gott, eine Behinderung, oh mein Gott, Rollstuhl und wir haben doch gar nicht die Räumlichkeiten oder was auch immer, dass alles andere von der Person, egal was der mitbringt, Studienabschluss oder Schulabschluss oder was auch immer, dass das dann erstmal in den Hintergrund rückt und die Leute einfach Angst haben, auch Berührungsängste haben. Und da dagegen anzukämpfen, ist halt schwer. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weil wir ja gerade, wenn wir über Inklusion in der Bildung reden, nicht unbedingt auf dem Weg sind, dass es besser wird, sondern es stagniert oder wird teilweise auch wieder schlimmer. Ich bin ein großer Fan von Förderschulen, vor allem wenn es Förderschwerpunkte sind, die in Allgemeinbildenden oder in, nicht in Allgemeinbildenden, aber in in allgemeinbildenden Schulen halt nicht geleistet werden können. Also ich war vor 2 Wochen in Soest in einer Förderschule für den Förderschwerpunkt Sehen und Blindheit. Meine Partnerin ist blind, die war auf dieser Schule, deswegen waren wir dort geladen und habe ich auch über diese Themen hier gesprochen, auch über Recruiting und wie bewerbe ich mich eigentlich bei solchen Unternehmen, dass ich eben Experte sein muss von meiner eigenen Behinderung und so weiter. Aber um den Bogen wieder zurückzukriegen zur Schule, es gibt halt auch viele Behinderungsarten, die wunderbar auch an ganz allgemeinbildende Schulen hingehören, wo man keine besonderen Förderschwerpunkte braucht und so weiter und so fort. Mich selbst wollte das Schulamt damals auch erst auf eine Förderschule schicken. Also erstmal wollten sie mich noch gar nicht in die Schule lassen, weil ich noch zu klein war. Und später war es dann so, dass sie dann gesagt haben, ja, es wäre doch aber besser, wenn das dann alles in einen geschützten Rahmen und so weiter. Und da hatte ich halt Glück, dass meine Eltern gesagt haben, nee, mach mal nicht. Und der geht an eine normale Schule und damit hat sich die Sache. Und das passiert noch viel zu häufig. Und dadurch passiert es eben auch, dass Menschen von der Schule in die Uni, von der Uni ins Unternehmen kommen und dabei nicht ein einziges Mal im Zweifelsfall Kontakt mit einer behinderten Person hatten. Und es wird ja immer noch auch in Serien, in Filmen, wird der Mensch mit Behinderung ja schon meistens als, naja, so nur so halb lebensfähig dargestellt. Und das ist natürlich ein völlig verqueres Bild. Und das ist, sage ich mal, die Herausforderung, die ich im Arbeitsalltag habe.
Sebastian, es wird ja auch durch die Algorithmen in sozialen Medien, werden ja auch nur bestimmte Schönheitsideale und so weiter gefördert, sodass du eigentlich nur bestimmte Menschen siehst und gar nicht die Vielfalt, die es einfach gibt, ne? Und das suggeriert dann natürlich, dass das dann auch genau so sein muss und alles andere wäre ja irgendwie schlimm,
total,
was ja Quatsch ist.
Ja. Und das birgt auch große Herausforderungen. Also ich meine, AI ist ja sowieso, was das Thema...
Reden wir mal über KI.
Genau, reden wir über KI. Wenn wir über das Thema reden, ist Diversity eh sehr, sehr schwierig. Wenn man die AI bittet, mal ein Team von erfolgreichen Menschen im Business zu erstellen, dann sieht man wahrscheinlich 9 Männer und eine Frau. Keinen Behinderten, im Zweifel auch keine Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter und so fort. Und das stellt natürlich auch eine Schwierigkeit da. Ich hatte letztens mit einem Kollegen gesprochen, der hat ein anderes KI-Tool gefragt, ob Johann Wolfgang von Goethe eine Behinderung hatte. Und die Antwort von diesem KI-Tool war dann nein, weil der war ja genial. Schwierig. ganz, ganz schwierig.
Okay. Ja,
und
ja, da sieht man, womit die trainiert wurde, ne?
Genau. Ne? Und ich meine, die Daten greifen natürlich, also worauf greift eine KI zu? Auf Daten? Wo kommen die Daten her? Zum Großteil aus der Vergangenheit. Und deswegen ist es so wichtig, dass solche Tools extremst überwacht werden und immer wieder auch mit Informationen gefüttert werden, die wir als demokratische Gesellschaft auch, sage ich mal, für wichtig empfinden und für richtig.
Wie kann uns denn Technologie und künstliche Intelligenz dabei helfen, eine fairere, gerechtere Arbeitswelt zu gestalten?
Wir nutzen KI und auch verschiedene Tools schon relativ erfolgreich, um gerade Mitarbeiter mit Behinderungen zu unterstützen. Ob das jetzt der Copilot von Microsoft ist oder andere Tools, also die helfen auch vor allen Dingen Menschen aus dem neurodivergenten Umfeld, die sich im Zweifel in einem Meeting jetzt nicht so toll konzentrieren können, dass die alle wichtigen Informationen mitbekommen. Da hilft so eine Zusammenfassung auf Knopfdruck natürlich enorm. Zum anderen haben wir ein Tool eingekauft, schon in der Entwicklungsphase, die Text umwandelt in einen Avatar, der einen das dann erklärt oder erzählt und auf Knopfdruck sogar noch in 120 Sprachen plus einfache Sprache umwandelt und das sogar relativ gut. Ja, da kommen dann also nicht nur Grütze raus, sondern wir haben wirklich verschiedene sprachliche Talente mal rangesetzt, also Leute aus dem asiatischen Raum, aus dem Russischen, aber eben auch Türkisch und Arabisch und Ähnlichen. Und das hat alles halbwegs funktioniert. Also jeder hat verstanden, um was es in dem Video ging. Und von daher, das hilft uns natürlich. Also solche Tools sind enorm wertvoll, um Menschen abzuholen bei den Bedarfen, die sie eben haben. Ja. Man darf es aber auch nicht als den Heilsbringer sehen. So, wir haben auch Tools eingekauft, die eine nicht ganz barrierefreie Homepage halbwegs barrierefrei macht. Ja. Darauf ruhen sich dann oftmals die ITler aus. Ja, wo sie dann sagen, ja, wir haben doch jetzt das Tool, das kann man doch jetzt einstellen, damit das dann für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen auch besser ist oder für Menschen, die eben die aus dem Autismus-Spektrum oder so kommen. Das ist auch gefährlich, weil die Leute dann sich dann halt zurücklehnen und sagen, wir haben ja jetzt alles. Es ist aber nur eine Krücke.
Die Checkliste abgehakt.
So. Ja, genau. Checkliste, fertig, alles gut.
Ja. Das ist ja kein gewöhnlicher 9-to-5-Job und dann geht man nach Hause und lässt die Arbeit im Büro, sondern das kann ich mir vorstellen, das beschäftigt dich. Ja, ne? Das sind ja Themen, da geht's um die Menschen, wie es denen geht bei der Arbeit und natürlich dann auch privat. Nimmst du die Arbeit dann auch mit nach Hause gedanklich oder schaffst du es auch abzuschalten?
Teils. Also wenn es wirklich... Also man hört ja auch viele Geschichten, persönliche Geschichten, Krankheitsgeschichten, die wirklich vor Jahren schon angefangen haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann irgendwo bei einem aufschlagen. Das lässt man nicht einfach hinter sich und dann geht man in Feierabend und macht irgendwie was Tolles, sondern das beschäftigt einen dann auch noch ein paar Tage. Aber im Großen und Ganzen gelingt mir das schon. Ich bin dann gerne eben auch mit unseren Hunden unterwegs, ne, einfach raus in die Natur, nicht denken, nichts machen, sondern einfach darauf achten, dass der Labrador draußen nicht alles frisst, was er findet, und genau, da ist man dann also gut abgelenkt, also das hilft immer, aber es gibt halt auch wirklich Themen, da knabbert man schon ein paar Tage dran, ja.
Oder ist es denn auch gut, wenn man mit jemandem spricht? Und das machst du ja auch noch. Also wenn ihr mal seine LinkedIn-Page besucht, was ich ja sehr empfehlen kann, verlinken wir dann auch nochmal in den Shownotes. Mhm. Da ist nicht nur zu sehen, was der liebe Sebastian alles bei Merck macht, sondern der bietet auch noch seine freie Zeit an für Menschen, die Gesprächsbedarf haben. Das finde ich auch krass. Da kannst du dir, ihr kennt ja diese ganzen Sales-Leute auf LinkedIn und Co., wo du dir dann einen Termin buchen kannst in Calendly und so. Aber beim Sebastian kannst du dir ein Gespräch buchen, wenn du eine Viertelstunde mal mit ihm sprechen willst, weil du ein Thema hast. Das finde ich auch mal krass, oder? Wie, ja. Gerne Applaus, wenn ihr das auch gut findet.
Also ich habe neben meiner Arbeit und nach der Ausbildung noch verschiedene weitere Fortbildungen gemacht. Zum einen zum systemischen Coach, aber auch Persönlichkeitstrainer und Resilienztraining und alles, was man eben so machen kann, wenn man Langeweile hat. Und in der Pandemie hat sich eine Gruppe gebildet, die gesagt hat, also eine Gruppe aus Coaches, die gesagt haben, wir müssen Menschen, die jetzt Redebedarf haben, die vielleicht Ängste haben, die keinen Kontakt richtig zur Außenwelt mehr haben, denen müssen wir jetzt eine Möglichkeit bieten, auf eine ganz einfache Art und Weise mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die eine gewisse Ausbildung haben. Und das sind eben diese 15 bis 30 Minuten, die wir kostenfrei anbieten. Das sind insgesamt fast 2000 Coaches, die sich da zusammengefunden haben. Und die eben, ja.
Wie heißt diese Initiative?
Virtuell Support. Es ist aber ganz unterschiedlich. Also je nachdem, wie oft ich angefragt werde, dann gucke ich, ob ich es machen kann oder ich gebe das eben weiter.
Und haben die vorher erstmal so ein Formular, worum es geht? Oder gehst du da komplett offen rein?
Man geht da völlig offen rein tatsächlich. Ja. Und manchmal, also es hat sich auch aus dem Gespräch, ja, haben sich dann mehrere...
Wie bei Domian früher.
Ja, definitiv. Ja, genau.
Einige kennst du doch.
Ja, also es gibt auch unterschiedliche Wege. Ja. Ich habe schon einfach Telefonate geführt. Wir haben aber auch schon über Zoom oder, keine Ahnung, über WhatsApp-Call mit Video und so weiter miteinander Kontakt gehabt. Wir haben uns danach auch verabredet für weitere Gespräche, wenn es irgendwie ein Thema war, was nicht in 15 bis 30 Minuten zu regeln war. Ja, das war dann gegen ein kleines Entgelt.
Da haben einige erstmal ihr Problem erklärt.
Ja, genau. Ja, genau das ist es aber. Ja, es geht auch gar nicht darum, in diesen 15 bis 30 Minuten irgendwie richtig zu coachen, sondern einfach ein offenes Ohr zu haben.
Ja. Ja. Ja, weil Einsamkeit ist ja auch ein Riesenproblem geworden.
Ja.
Auch natürlich in der Pandemie und jetzt auch danach, auch durch Homeoffice, glaube ich, ist auch ein bisschen verschärft worden.
Ja, definitiv.
Ein Freund von mir macht in Rostock so eine Einsamkeitswalks. Der hat das einfach, weil er selber sehr einsam war, hat er gesagt, er möchte gerne was tun, damit andere nicht mehr so einsam sind. Und er hat dann so einen Flyer einfach gemacht, hat den ausgelegt und hat gesagt, wir gehen bei uns in Rostock am Hafen. Wer Bock hat, komm mit. Wir gehen 2 Stunden spazieren.
Mhm.
Und das macht er jetzt seit letzten Sommer. Und da gehen irgendwie jetzt fast 100 Leute spazieren. Und die Welt am Sonntag war kürzlich da und berichtet darüber. Und das sind so tolle Geschichten.
Ja,
und da habe ich ihn auch mal gefragt. Er muss eigentlich auch mal in den Podcast kommen. Und wie er das macht und wie das so geht. Und teilweise schütten die ihm auch irgendwie das Herz aus oder untereinander. Und teilweise sagt man auch gar nichts, ist einfach nur füreinander da.
Mhm.
Und da können wir, glaube ich, alle ja was machen, irgendwie mehr aufeinander zu achten, auch in der Nachbarschaft einfach mal so ein bisschen die
Total.
Augen und Ohren aufzuhalten.
Ja.
Und was er übrigens erzählt hatte, was auch ganz cool war, es gab mal in New York so eine Friendship Corner, ein ganz cooles Projekt. Da haben die einfach so eine Häuserecke komplett gelb, knallig gelb angemalt und 2 Stühle hingestellt. Und mit so einem kleinen Tisch und dann so eine Karte draufgestellt, Friendship Corner, take a seat und leg los. Und das ist so gut angenommen worden, dass darüber sehr viel berichtet wurde. Und das hat er wiederum zum Anlass genommen, um diese Walks zu machen. Und wer weiß, vielleicht nehmt ihr es jetzt
Mega
zum Anlass,
cool.
um auch was zu starten, oder? Das wäre doch cool.
Ja, also sind manchmal ganz einfache Sachen, wie wir Menschen helfen können, ja, und diese 15 Minuten, ja, die tun ja niemanden weh. Und man lernt im Zweifel auch sehr, sehr coole Leute kennen, ja, wo sich auch Freundschaften entwickeln können.
Was hältst du eigentlich von Witzen über Behinderte?
Ich finde die gut. Aus einem ganz einfachen Grund, weil wenn man über Menschen mit Behinderung nicht lacht, und ich gehöre da ja dazu, dann schließt man mich ja aus. So, es kommt immer auf den Witz an, ja, also ist er unter der Gürtellinie, ja. Bei mir kann man relativ weit runtergehen, weil ich bin nicht so groß, ja, aber
ja, geht's schon los.
Ja, aber es kommt wirklich drauf an, wie macht man den? Ist das wirklich lustig? Ist der Mensch mit dabei? Oder macht man sich, also ist das wirklich beleidigend, ja? Also es ist ein schmaler Grat manchmal, aber der Großteil der Community, der Menschen mit Behinderung, ist, glaube ich, ganz humorvoll.
Aber wie ist das, erlebst du das auch, dass über dich Witze gemacht werden? Manchmal ja vielleicht gar nicht so, dass Leute drüber nachdenken. So, nun komm kurz, jetzt wollen wir mal langsam starten. Es wird ja irgendwas, wird's ja geben.
Total, ja. Also erleben tue ich das auf jeden Fall, aber meistens erst, nachdem ich den ersten Witz über mich selbst gemacht habe. Ja. Oder einen kleinwüchsigen Witz oder so, ja. So. Mein Icebreaker-Witz ist immer, wie nennt man einen kleinen Türsteher? Weißt du es?
Nee.
Sicherheitshalber. Ja? So. Und spätestens sehr dann gut. Wissen die Leute, die können raushauen.
Ja. Sehr schön. Ja, was hast du dir noch vorgenommen? Oder was würdest du gerne noch bewegen? Zumindest in deiner Arbeitslaufbahn? Also du hast ja viele Projekte, hast du ja schon ein paar erzählt, so nebenbei, hauptberuflich. Gibt es da etwas, wo du sagst, das würdest du gerne nochmal machen?
Also ich glaube, mir wäre das Wichtigste, einfach immer wieder kontinuierlich dieses Thema auf die Pinnwand zu hängen, ja, dass das nicht aus dem Blickfeld gerät. Ich will das Thema Inklusion auch gar nicht immer so befeuern, weil das Wort Inklusion auch mittlerweile so ausgelutscht ist, dass jeder anfängt zu gähnen, wenn er es nur hört oder nur dran denkt, ja. Sondern ich glaube, man müsste das viel subtiler irgendwo einbauen, ne? Dass die, so wie wir es bei Merck schon angefangen haben, dass die Menschen einfach von ihren Arbeitsalltag berichten und auch über witzige Situationen berichten und so weiter, ohne das Wort Behinderung oder sonst was in den Mund zu nehmen. Ich glaube, das ist ein toller Weg und davon würde ich gerne mehr machen.
Angenommen, der neue Bundeskanzler ruft dich an, will mit dir einen Kaffee trinken gehen. Was sagst du ihm? Jetzt hast du deine Gelegenheit.
Ja, mehr als Lippenbekenntnisse, wie die letzten Regierungen das leider ja gemacht haben, ja, wirklich mal in die Tat oder in die Umsetzung gehen. Das allgemeine Gleichstellungsgesetz, das war jetzt, glaube ich, in der zweiten Periode ganz, ganz wichtig und es muss unbedingt überarbeitet werden. Wir brauchen da mehr Handlungsfelder. Auch das ist nicht passiert, ja. Also das wären so Themen, die ich Ihnen gerne bei einer Tasse Kaffee näher bringen würde. Ja.
Vielleicht musst du ja in die Politik gehen.
Genau.
Sagt da nichts. Weil ich glaube, es braucht ja Leute, ich meine, keiner hat Bock, aber die wenigsten, mit denen ich spreche, haben ja irgendwie Bock, in die Politik zu gehen. Ich darf hier im Podcast echt mit vielen sprechen, die was bewegen, die motiviert sind. Und in der Regel ist es dann so, dass man sagt, die Politiker, Politikerinnen, die müssten mal, ich selber aber nicht. Aber ich denke immer, es wäre eigentlich ganz gut, wenn man das vielleicht doch mal erwägt, weil das ja auch ein Hebel sein kann.
Total, ja. Und ich bin auch in einer Partei unterwegs, ja. Ich will jetzt nicht sagen, in welcher. Demokratisch, ja, das ist immer das Wichtigste, hinterher zu werfen. Ich sag mal so, mit Inklusion gewinnt man jetzt nicht unbedingt einen Blumentopf, ja, so. Da braucht man auch irgendwie andere Themen, die mehr Power, mehr Pep haben oder wie auch immer, ja. Ich versuche das ganz gut und erfolgreich, glaube ich, auch im eigenen Laden einzubringen. Da gibt es ja auch Strukturen, in denen wir uns da mit dem Thema Politik auseinandersetzen und mit dem wir das dann auch in den Bundestag tragen. Ein oder andere Thema haben wir auch schon da reingekriegt. Aber klar, ist noch viel Luft nach oben.
Und zum Thema Podcast. Kannst du dir vorstellen, auch noch einen Podcast zu starten? Oder wie beschäftigt dich überhaupt das Thema Podcasting?
Also ich höre natürlich Podcasts, ja, und meine Partnerin macht beruflich auch einen Podcast. Palermos Podcast, können da mal reinhören, von der Stadt Herne, also von der Behörde, mal was ganz anderes dann in dem Sinne. Und wir haben tatsächlich heute darüber geredet, dass wir eigentlich auch privat mal was starten wollen, also so ein bisschen bilateral ins Gespräch gehen und uns über unseren Alltag auch mal ein bisschen auf eine lustige Art und Weise auslassen wollen. Ja, also wir haben ein Projekt, wir haben eine Idee.
Sehr schön. Wo kann man mehr erfahren über dich, deine Arbeit, eure Projekte?
Also über mich und über meine Arbeit auf jeden Fall über LinkedIn. Das ist so meine Plattform, wo ich viel kommuniziere, wo ich viel mitteile, was wir bei Merck machen, aber eben auch darüber hinaus.
Michael, sage ich schon. Sebastian Kramer, bitte mal folgen auf LinkedIn.
Genau, Kramer mit C. Wichtiger Hinweis. Genau, und ansonsten gibt da auch noch eine Homepage, die ist aber nicht wirklich aktuell, von daher kann ich davon abraten. LinkedIn ist, glaube ich, das Mitte der Wahl.
Sehr schön. Gibt's noch Fragen aus dem Publikum? Mir wird schon der Arm gehoben.
Ich komme aus einer sehr kleinen, denkst du, deutschlandweit, wie oft ist das verbreitet und denkst du, dass es so weit verbreitet ist, dass es für alle erreichbar ist? Also, dass es so wichtig ist für alle, dass es jeden erreicht. Also, ich finde, das ist ein Thema, was wichtig ist, aber nicht so hochgepusht wird, auch in den Schulen. Weil ich denke, für die Kinder ist es ja auch wichtig, mit so einem Thema aufzuwachsen, aber es wird halt nicht so überall integriert.
Das größte Problem ist ja, dass man Inklusion nicht einfach in der Theorie erlernen kann, sondern man muss es in der Praxis wirklich erfahren. Ja, deswegen wäre es, glaube ich, die beste Maßnahme wäre einfach alles vom Kindergarten an, über die Schule bis zur Uni, bis ins duale Ausbildungssystem und bis ins Unternehmen, einfach als was ganz Normales, Selbstverständliches zu sehen, dass Menschen mit und ohne Behinderung zusammen leben, arbeiten, aufwachsen, lernen, ja, dann bräuchten wir uns über das Thema Inklusion, glaube ich, viel, viel weniger unterhalten oder vielleicht im besten Falle sogar gar nicht mehr.
Gibt es da eine Frage?
Ja. Nee, ich hätte jetzt nur gesagt, also ich in meinem persönlichen Umfeld finde, da ist auf jeden Fall die Tendenz zu erkennen. Also als mein erstgeborenes Kind in den Kindergarten gekommen ist, da war das ausdrücklich eine integrative Einrichtung. Eine von wenigen zu der Zeit. Das war auch eine ganz bunte Truppe. Und jetzt habe ich später wieder Kind gekriegt. Und da gibt's das gar nicht mehr. Also da gibt's gar keinen Unterschied mehr. Es sind einfach in jeder Kindereinrichtung ist das alles bunt gemischt. Es wird nicht mehr getrennt oder irgendwie sowas. Und also jedes meiner Kinder ist in einer Klasse oder in einer Gruppe, wo ein großer Anteil mit Migrationshintergrund und ein Down-Kind oder mit irgendeiner Behinderung, also wo alles durcheinander, alle einfach nur viele Kinder, egal welche Umstände, zusammen sind. Und das wird auch nicht besonders thematisiert mehr, finde ich.
Ja, aber das ist in den früheren Gruppen so, aber je weiter die Schule ja hochgeht, desto weniger finde ich, dass das stattfindet. Also das wird dann so, ja, das wird dann so getrennt. Nee, das wird dann so getrennt. Also ab der Grundschule, da merken die, das passt dann nicht mehr und dann werden die dahin geschoben und nicht mehr versucht, das so in den Kreis mit einzuziehen. Also wenn ich das sehe bei den größeren Kindern von uns, also in Theos Klasse sind keine Inklusionskinder.
Ist das was du auch beobachtest oder?
Also es ist ja in jeder Region auch sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, in Großstädten ist es nochmal eher, dass Menschen mit Behinderungen irgendwo mit dabei sind. Im ländlichen Raum, ich bin selbst in Thüringen aufgewachsen, in Schmalkalden, da war ich 9 Jahre lang alleine als Mensch mit Behinderung in der Klasse. Ja, es kam dann in der 9. Klasse nochmal einer dazu. So, das waren aber auch wirklich die zwei. Ja, die eine sichtbare körperliche Behinderung hatten. Auf dem Gymnasium war jetzt die Struktur nicht viel anders. Ja, weiß ich nicht, ob das wirklich richtig aussortiert wird im Laufe der Schuljahre. Kann aber durchaus, ist durchaus möglich, ja.
Gibt's noch eine Frage?
Wenn Geld und Ressourcen keine Rolle spielen würden. Was wäre ein Projekt, wo du sagen würdest, da müsste man ran? Also was würdest du machen, wenn du jetzt unendliche Ressourcen hättest, unendlich Geld hättest, also was keine Rolle spielt und sagen würdest, damit würde ich mich jetzt gerne konkret beschäftigen als Maßnahme, um das Thema, ich fasse mal weiter, also als nur Inklusion, wo du sagen würdest, da würde ich gerne reingehen, weil da würde ich den größten Effekt sehen.
Im Unternehmen oder jetzt generell?
Generell.
Okay. Oh, das ist jetzt ein schönes Gedankenspiel. Also grundsätzlich natürlich erstmal von der Kita bis zur Uni ordentlich Personal aufstocken und vor allen Dingen Personal, was wirklich geschult ist. Also wir haben ja Sonderpädagogik-Studiengänge, die genau das auffangen, die spezielle Förderbedarfe auch wirklich fördern können. Und damit würde ich die ganzen allgemeinbildenden Schulen ordentlich ausstatten. Ja, weil dann käme die Frage überhaupt nicht mehr auf, kann ich mein Kind mit einem Autismus im Autismus-Spektrum oder mit einer Lese-Rechtschreibschwäche etc. vielleicht sogar am Ende aufs Gymnasium schicken, weil wir haben ja dann Leute, die diese Kinder mitnehmen, an die Hand nehmen, unterstützen und fördern. Also erstmal die personelle Grundaufstockung. Dann geht's natürlich an die Infrastruktur. Ja, da geht's los an den Bushaltestellen, dass die Kinder wirklich alle in den Bus reinkommen, die Busse allgemein auch entsprechend barrierefrei sind, bis hin zu dem Schulgebäude, was natürlich auch entsprechend barrierefrei gestaltet werden muss. Und da rede ich jetzt nicht nur vom Aufzug und einer Behindertentoilette, sondern also wirklich von Grund auf alles ein Stück weit auf andere Beine stellen. Und im Unternehmen, ja, gilt eigentlich dasselbe, ja. Und dann hätten wir wahrscheinlich auch viele Themen nicht mehr, wenn das schon in der Grundschule angefangen wird.
Dann stelle ich dir die letzte Frage für diesen Live-Podcast hier. Was nimmst du denn mit vom Leipzig Lauscht Podcast Festival? Du bist ja morgen auch noch hier, aber heute ist ja auch schon was passiert.
Ja, definitiv. Also eine unglaubliche Vielfalt an Podcast-Inhalten, Typen, Arten und Formen. Viele interessante Menschen, viele Netzwerke, die ich schon knüpfen konnte jetzt. Und ich bin sehr gespannt auf den morgigen Tag. Morgen sitzen wir auch nochmal auf dem Panel, auf einer Diskussion. Auch darauf bin ich.
Gabriel Rath, das ist der New Work Chat Podcast. Abonniert den gerne, hört mal rein. Und euch und uns jetzt noch viel Spaß heute hier. Danke.
Vielen Dank auch von meiner Seite nochmal für euren Beitrag.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Sebastian Kramer. Alle Links wie immer in den Shownotes. Schaut euch das mal an, folgt dem guten Sebastian und wenn ihr mögt, dann schickt mir doch gerne mal eine Mail mit eurem Feedback zu diesem Podcast. Wie gefällt euch das Ganze? Wen sollte ich mal einladen? Mit wem sollte ich worüber sprechen? Und generell, wie gefällt euch das Ganze? Schickt mir eine LinkedIn-Nachricht oder geht auf meine Webseite gabrielrath.com. Dort seht ihr auch, was ich sonst noch so tue. Und das sind so verschiedene Dinge. Einerseits mache ich also diesen Podcast. Da könnt ihr auch gerne als Sponsor an Bord kommen mit eurer Firma. Da schicke ich euch gerne mal mein Pitch-Deck zu, wenn ihr Interesse habt. Ihr habt die Möglichkeit, mich als Speaker zu buchen. Ich gebe Impulsvorträge, aber auch längere Geschichten, Keynotes, Speeches zum Thema Zukunft der Arbeit und auch der Frage, wie wir besser und menschenfreundlicher zusammenarbeiten können. Und ich bin auch als Moderator am Start. Gerne auch für eure Workshop-Sessions oder auch für eure größere Event-Geschichte. Wer weiß, was auch immer ihr davor habt, kommt gerne auf mich zu. Ihr könnt mich auch über meine SpeakerInnen-Agentur buchen, Minds & Matches, die liebe Juliane Sehan. Verlinke ich auch nochmal. Wer hier zuhört, weiß, sie war schon zweimal zu Gast. Ansonsten bin ich gerade dabei zu schauen, ob ich ein Buch schreibe. Das wollte ich euch auch nochmal erzählen. In diesem Podcast gab es schon so viele wunderbare Geschichten mit so tollen Takeaways und das möchte ich jetzt gerne mal aufbereiten zu einem Buch mit den besten Geschichten, angereichert auch noch von einigen Stories aus meinem Arbeitsleben. Und dazu möchte ich natürlich gerne auch KI-Tools nutzen. Und wenn ihr da richtig fit drin seid, wenn ihr sagt, ich habe eine gute Idee, wie wir diese ganzen über 300 Podcasts mal so aufbereiten und filtern, dass wir eine gute Grundlage haben, um daraus ein Buch zu machen, dann kommt doch mal auf mich zu. Ich würde mich freuen, wenn da jemand von euch richtig fit ist und vielleicht eine gute Idee hat, wie man so ein Buch mit Hilfe von KI realisieren kann. Ich danke euch auf jeden Fall, freue mich von euch zu hören. Wir sind nächste Woche Dienstag schon wieder am Start. Und dann geht's wieder volle Kanne rein in den New Work Chat Podcast. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt connected.